ARD. Das Wissen.
Es sind ja fast zwei Drittel, die gesagt haben, ja, ich habe Diskriminierung und Rassismus am Arbeitsplatz erfahren.
Sie sind die Pflegekräfte, die Krankenhäuser eigentlich händeringend suchen. Aus dem Ausland angeworben, um den Pflegenotstand abzufedern.
Deswegen ist es, glaube ich, ganz schwierig für Kollegen in der Klinik, insbesondere dann, wenn sie viele Kollegen mit verschiedensten Herkünften im Team haben, mit denen sie gut verstehen, anzuerkennen, dass sie rassistisch sind.
Rassismus im Gesundheitswesen. Diskriminierung von Ärzten und Pflegekräften. Teil 1 von 2 von Ann Eswein.
Das ist ein systematisches Problem. Das ist sicherlich nicht ein bewusstes Handeln oder Agieren, sondern das ist etwas, also da sitzt niemand in seinem Kämmerchen und überlegt sich diese Bösartigkeiten, sondern das sind eben alteingesessene Strukturen.
Die Anfangszeit ist sehr, sehr schlecht für mich, traurig.
2021, als sie in Deutschland ankommt, fängt sie in einem großen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen an. In ihrem ersten Jahr kämpft sie damit, sich in den Krankenhausalltag einzufinden.
Wenn es einmal sagen, sagen nicht das zweite Mal.
So sagen es die Kolleginnen und Kollegen. Verständnis, dass sie länger braucht, um eine Anweisung zu verstehen, bekommt sie nicht. Und sie hat den Druck zu beweisen, dass sie genauso qualifiziert ist wie ihre deutschen Kollegen.
Ungefähr ein halbes Jahr, ich muss anerkennen oder ich muss gehen zurück, reisen in mein Heimatland. Deswegen ist es sehr traurig.
Mittlerweile arbeitet sie in einem Klinikum, in dem die Integration von internationalen Pflegekräften routiniert scheint. Zwei ihrer Kolleginnen auf der Station kommen aus Kerala wie sie. Ein Viertel des Personals sei mittlerweile international, sagt der Integrationsbeauftragte Sascha Sandhorst, nicht ohne Stolz.
Ich glaube, 92 Nationen haben wir mit beschäftigt. Und die Pflegeteams nehmen diese Fachkräfte, diese ausländischen Kollegen, die neuen ausländischen Kollegen, sehr gut und positiv auf.
Wie in fast allen Krankenhäusern in Deutschland fehlen hier in Großburg-Wedel Pflegekräfte. Es dauere zum Teil bis zu 1,5 Jahre, bis Stellen besetzt werden, sagt der Integrationsbeauftragte. 8% der Stellen sind deutschlandweit unbesetzt, heißt es in einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und des Deutschen Krankenhausinstituts DKI.
Ohne Fachkräfte aus dem Ausland wird es nicht gehen. Und deswegen machen wir Kooperationen wie hier in Mexiko, Kosovo, auf den Philippinen mit anderen Ländern, die selbst jung sind, die über den eigenen Bedarf ausbilden, also sonst junge Menschen auch arbeitslos als Pflegekräfte wären und die uns kulturell so nahe sind, dass Integration auch gut gelingen kann.
So der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn 2020. Allein 2022 kamen in Deutschland 18.500 internationale Pflegekräfte hinzu. Obwohl Pflegekräfte wie Nimisha Mangalat sogar ein Studium hinter sich haben, müssen sie sich in Deutschland ihre Qualifikation und Sprachkenntnisse anerkennen lassen. Diese Anfangszeit sei ein Nährboden für Diskriminierung. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2019. Die Pflegekräfte, die dafür befragt wurden, äußerten, dass sie sich von ihren Kolleginnen und Kollegen ungerecht behandelt fühlten und berichteten von rassistischen Aussagen und Missachtung. Die Frankfurter Rundschau titelte Anfang des Jahres 2024 »Zu rassistisch. Philippinische Pflegekräfte wollen nicht nach Deutschland«. Um Diskriminierung zu verhindern und Pflegekräfte so anzuwerben, dass sie bleiben, haben Krankenhäuser längst Integrationsprogramme und Stellen geschaffen.
Also wir befinden uns gerade in Istanbul und machen unsere Rekrutierungsgespräche.
Nagi Salas ist Leiter der Stabsstelle Integration Pflege an der Berliner Charité. Er reist durch die Welt, um Pflegekräfte anzuwerben. Bis zu 600 Pflegekräfte pro Jahr aus der Türkei, Mexiko, Tunesien, Kolumbien, Brasilien, Vietnam, Philippinen. Die Charité steht für eine faire Integration von Pflegekräften. Gerade spricht Salas mit der türkischen Pflegekraft Celal Bekcek, die nach Deutschland kommen möchte.
Ich möchte nach Deutschland gehen, weil
Sie entschuldigt sich nochmal, dass sie jetzt zwischendurch jetzt nochmal auf Türkisch übergeschwappt ist. Das ist wahrscheinlich die Aufregung. Also warum sie die Charité und warum sie Deutschland ausgewählt hat, weil sie für sich nochmal so eine Weiterentwicklung auch in Deutschland sieht.
In seinen Bewerbungsgesprächen geht es Salas nicht nur um die berufliche Qualifikation und wie gut eine Person Deutsch spricht, sondern auch:
Warum möchte ich eigentlich nach Deutschland und welche Motivation steckt dahinter und wie stelle ich mir das Leben sozusagen auch in Deutschland vor?
Denn leicht sei dieses erste Jahr in Deutschland nicht, gesteht Salas. Die Ankommenden müssen einiges leisten. Möglichst schnell medizinische Fremdwörter drauf haben, einfinden in neue Umgebung und Kollegium und eben jene Anerkennungsprüfung ablegen. Sie nicht zu bestehen, bedeutet im Zweifelsfall, zurückkehren zu müssen.
Also ich muss entweder, muss ich den Defizit, die Begrifflichkeit finde ich schrecklich, den Defizit, den ich in meiner Ausbildung habe in Deutschland, einmal schließen, indem ich eben so eine Anpassungsqualifizierung mache.
Das bedeutet, lernen, wie Pflege in Deutschland funktioniert. In diesem Anerkennungsjahr verdienen Selal Bekcek und Nimisha Mangalat deutlich weniger als ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen und hadern zusätzlich mit der Sprache, so die Studie der Hans-Böckler-Stiftung.
Und ja, das ist ein bisschen schwer, aber die werden erleiden.
Sie fühlt sich in Sicherheit. Das ist für sie natürlich ein großer Schritt, aber wenn man auf die Karriere das hinsieht, dann ist das eben ein erforderlicher Schritt und den ist sie gerne auch bereit zu gehen.
10-15% der Bewerber, die er anwirbt, werden das Programm abbrechen. Ein legitimer und nachvollziehbarer Dropout, sagt er. Und dennoch, die Frage, wie eine gute Integration gelingen kann, um es noch besser zu machen, beschäftigt die Charité.
Willkommen zur Vorlesungsreihe Arbeit und Teilhabe internationaler Fachkräfte im Gesundheitswesen.
In einem Online-Format lud die Charité Anfang 2024 Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Rassismusbeauftragte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, um über das Thema zu diskutieren. Eine Expertin in einem dieser Vorträge ist Elif Chan.
Das ist eine große Debatte, auf die ich keine gute Antwort finde. Ja, also zumindest keine Antwort, die mit den aktuellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen ist. Ja, aber das ist sicherlich so und ich finde, das muss man auch kritisch besprechen und behandeln. Aber nichtsdestotrotz, sozusagen, wenn man sozusagen im eigenen Land kehrt, also vor der eigenen Haustür kehrt, muss man halt einfach sagen, kann es nicht sein, dass Leute diskriminiert werden und sozusagen, also wenn wir sie gerade brauchen halt.
Elif Chan ist Radiologin und gerade auf einem Kongress in Wien. Die Art, wie Krankenhäuser derzeit Pflegekräfte anwerben, sieht sie kritisch.
Wenn ich jetzt als Ärztin im Krankenhaus eben in einer Gemengelage arbeite, in der natürlich auch Leute aus dem Ausland sozusagen bei uns angefangen haben, wie sind denn dann eigentlich die Arbeitsbedingungen für diese Leute? Und da bleibt eben die Frage nach der Diskriminierungserfahrung in meinen Augen nicht aus, wenn wir Leute dauerhaft halten wollen.
Chan und ihre Kolleginnen haben 2022 eine Studie an der Charité und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Befragt wurden internationale Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte.
Diskriminierung kam meistens von KollegInnen aus dem gleichen Berufsniveau. Und diese Ungleichbehandlung betraf tatsächlich Bezahlung, die Arbeitsaufteilung und die Anerkennung durch Vorgesetzte.
Aber während 9% der Wissenschaftlerinnen und Ärzte aussagten, dass sie Diskriminierung im Kollegium erfahren hatten, waren es beim nicht-akademischen Personal fast ein Drittel.
Ich finde sozusagen, wenn man sich dann nochmal anguckt, wie die Diskriminierungserfahrung dann wahrgenommen wurde von unseren Mitarbeitenden, war das eben so, dass man eigentlich sagen kann, dass Rassismus natürlich selten allein kommt.
Die Diskriminierung sei intersektional. Das heißt, die Betroffenen werden auf mehreren Ebenen benachteiligt. Etwa wegen ihres Ausbildungsgrades und gleichzeitig ihrer Klasse. Dazu kann Rassismus kommen. Was alle Berufsgruppen einte, war, dass die Sprache als ein Faktor gesehen wurde, der zur Diskriminierung führt.
Und das wiederum ist ganz interessant, weil man muss sich ja vorstellen, dass diese Sprachbarrieren gar nicht so ein Problem in dem Verhältnis zu Patientinnen waren, sondern eben eher auf interkollegial sozusagen. Und ich kann nur aus meinem eigenen beruflichen Alltag berichten, dass ich sozusagen verstehe, an welchen Punkten das passiert. Wenn nämlich tatsächlich zwischen den Kliniken zum Beispiel telefoniert werden muss, Patientengeschichten berichtet werden müssen und das muss alles schnell gehen, ne, dann ist das sozusagen schnell ein Moment, wo die Stimmung kippen kann und unprofessionell persönlich es werden kann.
Innerhalb einheimischer Teams höre die Radiologin oft, der versteht mich ja nicht. Darauf angesprochen würden die internationalen Pflegekräfte wiederum manchmal nicht zugeben, dass sie eine Anweisung nicht verstanden hätten.
Also es sind dann tatsächlich diese kulturellen Unterschiede, die dann da in der Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man negatives Feedback vielleicht auch gibt, da wird es dann halt deutlich, dass man sich noch nicht so wirklich auf einer Ebene, was die Kommunikation betrifft, gefunden hat. Und ja, das ist ein ganz großes Thema, wo es schnell zu Missverständnissen kommen kann, leider.
Grace Lugard-José ist die Person, die Krankenhäuser engagieren, um Workshops zum Thema zu geben. Leider meist erst, wenn es schon zum Konflikt kam, sagt die Wirtschaftspsychologin und interkulturelle Trainerin. Gerade ist sie auf den Philippinen, eines der Länder, in denen Deutschland Pflegekräfte anwirbt.
Wenn ich mit meinen Kolleginnen, die auch selbst interkulturelle TrainerInnen sind, oh, das Wort er, Grace, oder Frau Lugard-José, das Wort er, das ist ein sehr hartes und es ist, wir sind in Deutschland, sagen Sie das bitte nicht in Ihren Trainings. Und antworte dazu, ja, wieso denn? Ich kenne die Geschichte von Deutschland. Wir können nicht so tun, als würde es dieses Problem nicht geben, weil das offensichtlich aufgrund der Datenlage ein Thema ist.
Grace Lugard-José hat im Jahr 2023 insgesamt 2024 philippinische Pflegekräfte zu ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz befragt. Das Ergebnis? Knapp 65% der Befragten berichten, eine Form von Diskriminierung oder Rassismus erlebt zu haben.
Ja, herablassendes Verhalten ihnen gegenüber, dass sie ausgeschlossen werden in Gruppen, Prozessen. Und viele, die ich befragt habe, hatten keine angemessene Vorbereitung bekommen, auch interkulturelle Vorbereitung. Das ist schon ein interessanter Punkt, denn es gibt einen signifikanten Unterschied oder das Ergebnis war auch signifikant. Diejenigen, die gesagt haben, ja, ich habe eine angemessene interkulturelle Vorbereitung, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ja, mit Ja beantwortet haben, haben weniger Diskriminierung und Rassismus davon berichtet.
Ein zusätzliches Problem? Im hektischen Klinikalltag bleibt kaum Zeit für eine ordentliche Einarbeitung oder Rückfragen. Tätigkeiten, die zu lange brauchen würden, um sie zu erklären, würde das einheimische Personal erledigen, hört Grace Lugard-José oft in Seminaren.
Die Aufgaben, die wir erledigen müssen, um die Patientenversorgung zu gewährleisten, zu erledigen, und jetzt kommt das auch noch mal obendrauf, dass es natürlich demotivierend ist für die Internationalen, die eigentlich Profis sind. Das sind Professionelle mit Berufserfahrung, die nach Deutschland kommen. Und manchmal kommt das eben so an, als würde man das nicht wertschätzen.
Krankenhäuser, die Pflegekräfte anwerben, denken, die Neuen wären sofort einsetzbar, wie Zeitarbeitskräfte. Eine Fehleinschätzung.
Die Tatsache, dass man eben jemanden, einen ausländischen Menschen, der nicht perfekt Deutsch spricht, gebrochenes Deutsch am Anfang spricht, weil der Mensch logischerweise 2 Monate in Deutschland lebt und die deutsche Sprache in ihrem Heimatland innerhalb von 8 oder 12 Monaten bis B1 oder B2 gelernt hat, da natürlich, ne, logischerweise nicht perfekt sprechen kann, weniger Kompetenzen zugeschrieben wird als jemand, der eben perfekt Deutsch spricht und vielleicht gerade mal eine Ausbildung als Pflegefachkraft macht.
Ein übliches rassistisches Vorurteil. Wer sich in einer Sprache nicht gut ausdrücken kann, wird als fachlich weniger kompetent wahrgenommen. Ein Ergebnis? Fast die Hälfte der Pflegekräfte, die Grace Lugard-José befragt hatte, würden ihren Verwandten die Arbeit in Deutschland nicht empfehlen.
Häufig bekommen wir den Eindruck, dass ihnen nicht die guten Arbeitsbedingungen angeboten werden, sondern man versucht, sie zu halten, durch Erpressung, durch Druck.
Beschreibt die Arbeitsrechtsberaterin Monika Fijacik im BEMA, kurz für Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit. Es seien vor allem Menschen aus dem Gesundheitssektor und aus Ländern außerhalb der EU, die von Problemen bei der Arbeit berichten.
Sie haben eine große Hoffnung und jetzt sind sie mit Schwierigkeiten konfrontiert, die sie selbstständig nicht bewältigen können. Und es sind auch Gefühle der Abhängigkeit, starke Abhängigkeit vom Arbeitgeber.
Einrichtungen bauen zum Beispiel Druck mit sogenannten Rückzahlungsklauseln auf, berichtet Fijacik. Den Arbeitsrechtlerinnen vom BEMA liegen Verträge vor, die medizinisches Personal für mehrere Jahre an ein Krankenhaus gebunden hätten. Die Verträge seien ihnen erst nach der Anerkennung vorgelegt worden. Darin hätten sie sich verpflichtet, die Kosten für Sprachkurse und die Vorbereitung zurückzuzahlen, sollten sie sich dazu entscheiden, wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. Eine Klausel, die eigentlich rechtswidrig ist, sagt Monika Fijacik. Aus Unsicherheit und Unkenntnis der Rechtslage werden solche Verträge dennoch unterschrieben. Oft würden Betroffene nicht wissen, an wen sie sich wenden könnten.
Aber auch wenn diese Strukturen bekannt sind, trauen sich manchmal die Leute nicht, diese Stellen zu kontaktieren.
Diejenigen, die solche Verträge unterschreiben sollten, wollen nicht mit uns für diese Folge von Das Wissen sprechen. Sie fürchten, keine Anstellung mehr zu bekommen. Bevor sie das BEMA aufsuchen, würden sie oft erst einmal versuchen, die Sache mit dem Vorgesetzten zu klären.
Und in der Regel bekommen sie keine Antwort. Ja? Also sie werden vertröstet, es wird ihnen gesagt, jemand wird sich bei ihnen melden, die Anfrage ist bearbeitet und man fühlt sich ignoriert. Woran es liegt, dass man keine Antwort bekommt, ist schwer zu sagen.
Es wird oft nicht ernst genommen, weil... Keine Ahnung, ich glaube, weil das Interesse einfach nicht da ist für dieses Thema.
Laila Hamdi kommt gerade aus dem OP. Ihr Name ist anonymisiert. Sie ist Herzchirurgin und in Wien geboren. Und dennoch begegnet ihr Rassismus. Vor allem im Patientenzimmer.
Er hat mich angesehen und gesagt, von einer Negerhilfskraft will er nicht behandelt werden. Und ich wusste aber irgendwie überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Einerseits war ich jung und hatte so dieses, wie geht man mit dem Patienten um, wie spricht man mit dem. Andererseits bin ich eigentlich immer der... sich sehr zur Wehr setzt, auch verbal. Aber ich habe nicht drauf reagiert.
Damals meldet Laila Hamdi ihrer Vorgesetzten den Vorfall.
Und das Einzige, was sie dann meinte, war, ja, dann schick ihn gleich zu mir, dann spreche ich mit ihm weiter. Und damit war die Sache auch gegessen. Also, da war kein, man spricht mal mit dem Patienten, dass das so nicht geht oder dass man sich Menschen gegenüber nicht so verhält.
Auch bei anderen internationalen Pflegekräften beobachtet sie, dass diese lieber schweigen, wenn sie rassistisch angegangen werden. Aus Angst und aus Unbeholfenheit.
Ich glaube, man wird, ich sag's jetzt einfach mal so pauschal, als Ausländer ein bisschen dahin erzogen, so quasi der gute Ausländer zu sein. Zieh dich so und so passend an oder verhalte dich so und so, dass man nicht auffällt, dass man als integriert wirkt, dass... Und in dieser Zwischenwelt wächst man dann irgendwie auf und man will nicht auffallen. Und ich glaube auch, oft denkt man, man hat nicht das Recht dazu.
Sie könne einen Patienten nicht zurechtweisen, der gerade kurz vor oder kurz nach einer Herz-OP steht. Und oft fehle ihr die Energie dazu.
Zum Beispiel für mich selber habe ich auch manchmal von dem Patienten so... gekriegt, fassen Sie mich nicht an. Das sind die Situationen, die auch für die Person in diesem Moment, vor allem ich, eine sehr schwierige Situation war.
Kone Yakuba ist Pflegefachkraft. Auch er berichtet von rassistischen Aussagen in Patientenzimmern.
Da war ich dabei, Blutdruck zu messen. So, dann hat sie meine Haut, warum sind Sie so dunkel? Haben Sie sich nicht gewaschen? Haben Sie gesagt, okay. Dann habe ich gefragt, so eine Farbe haben Sie noch nie gesehen oder sind Sie noch nie außerhalb Deutschlands gereist? Eine Kollegin damals stand neben mir, für sie war einfach nicht zu fassen, dass die Patientin zu mir das gesagt hat. Sie meinte zu mir, das musst du weitergeben, Kunden und so weiter. Ich habe gesagt, sowas gebe ich nicht weiter, weil ich finde nur, das sind die Situationen, die Person versucht vielleicht irgendwie dich zu attackieren, aber wenn du darauf irgendwie reagierst, in diesem Moment, was die Person gesagt hat, wird nicht gesehen, sondern deine Reaktion. War auch von der Seite, auch von meiner Ausbildung, ich hatte auch Angst.
Seine Ausbildung hat Kone Jakuba in Hannover gemacht. Heute arbeitet er für eine Zeitarbeitsfirma, um Geld zu sparen für ein Medizinstudium. Für seine Arbeit ist er deshalb in Krankenhäusern in ganz Deutschland im Einsatz. Er hat seine eigene Art gefunden, mit Alltagsrassismus von Patientenseite umzugehen.
Ich hatte einer erlebt, das war in Düsseldorf in einer Klinik. Der Patient kam von der OP. Als sie wach war, hat sie gemerkt, dass eine Dunkelhäutige neben ihr stand. Sie meinte sogar, ich möchte wirklich nichts mit Schwarzen zu tun haben. So, ich habe es zu dir gesagt und ich habe gesagt, okay, dann kann ich verstehen. Aber so mit ein bisschen Witz habe ich gesagt, okay, dann müssen Sie Deutschland verlassen. Weil wenn Sie hier rausgehen, dann treffen Sie einen, der auch dunkelhäutig wie ich bin.
Mit Kollegen, die ihn abfällig behandeln, habe er ein größeres Problem. Entscheidungen seiner Arbeitgeber erscheinen ihm oft ungerecht. Er berichtet von einer tunesischen Kollegin, die nicht zur Prüfung zugelassen wurde, anscheinend, weil sie ihr Kopftuch nicht abnehmen wollte.
Sie meinte auch genauso zu mir, wenn ich darüber rede, keiner hört mich zu. Keiner glaubt nicht, was ich sage. Ich habe noch nie in solche Situationen gesehen, dass die Person, der diskriminiert wird oder rassistisch gesehen wird, dass diese Person zugehört wird.
Das Schwierige ist es erstmal, es in diesem Kontext anzusprechen.
Thomas Müssel war Kone Jakubas Klassenlehrer während seiner Ausbildung. In einer Klasse mit 14 Nationen auf 19 Auszubildende. Für sie war Thomas Müssel so etwas wie eine Vertrauensperson.
Und dann ist häufig so die Reaktion, es einfach erzählen zu wollen, um sich auch mitteilen und entlasten zu können. Es gleichzeitig aber nicht auf Station zu thematisieren und anzusprechen, aus Sorge, dass dann das irgendwie sanktioniert wird.
So sei die Befürchtung. Etwa, weil man nicht mehr in die Kommunikation eingebunden sein könnte oder Aufgaben bekäme, die eher als unangenehm empfunden werden. Thomas Müssel ist selbst gelernte Pflegefachkraft und Betriebsrat. Wie man im Fall von Rassismus am besten reagiert, hat er in einer gewerkschaftlichen Handreichung formuliert.
In der Situation kann es vielleicht sinnvoll sein, dass der Kollege seine Pflegetätigkeit nicht zu Ende bringt, sondern der andere Kollege, die andere Kollegin das übernimmt. Nicht um dass das Problem einfach zu umgehen. Wenn jemand wenn dort ein Patient ist, der rassistisch beleidigt, zu sagen, okay, dann schicken wir da halt jemand rein, der deutsch aussieht, sondern eher um den Kollegen davor zu schützen, nochmal in diese traumatisierende Situation zu kommen.
Aber oft würde das einheimische Personal das Problem leugnen.
Wir hatten hier mal eine Veranstaltung, wo auch zwei Trainerinnen eingeführt haben, was ist rassistisch, was ist struktureller Rassismus, welche Form von Rassismus gibt es. Und eigentlich genuiner Tenor war, wir haben hier keinen Rassismus, weil wir haben hier viele Kollegen aus den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt und wir arbeiten alle gut zusammen. Was ich hier im Krankenhaus wahrnehme, ist, dass es wenig bewusste und vorsätzliche Diskriminierung und Rassismus gibt. Da habe ich eher den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen ein Selbstbild haben, dass sie nicht rassistisch handeln.
Alltagsrassismus würde gar nicht als solcher bemerkt werden. Thomas Müssel nennt ein Beispiel.
Und wenn die nicht diesen Ramadan machen würden, dann würden die auch nicht so oft ausfallen. Ja, das ist auch eine Form von Diskriminierung, die ich auch als offensichtlich finde, wo ich aber glaube, dass die Kollegen das gar nicht so wahrnehmen würden, sondern eher so aus dem Aspekt, ich will ja nur, dass der Laden läuft und dass die Arbeit funktioniert.
Darauf angesprochen, würden Kolleginnen empfindlich reagieren.
Ich denke, an dieser Stelle geht es eher darum, dass dort Menschen, die von außen kommen, mit einem anderen Habitus, mit einer anderen Sichtweise, eigene Privilegien gefährden oder in Frage stellen, wo Menschen Ansprüche stellen, die dazu führen, dass man aus seiner Komfortzone heraus muss. Unabhängig davon, ob das Menschen mit einer anderen Hautfarbe sind oder als fremd gelesen werden, sondern eher, da will jemand sozusagen meine bestehende Norm in Frage stellen.
In seiner Doktorarbeit beschäftigt sich Thomas Müssel mit der Frage, was Integration behindert oder befördert. Und ebenso damit, dass sie nicht eine bloße Anpassung der internationalen Pflegekräfte an die deutsche Norm bedeutet. Herausforderungen für eine gute Zusammenarbeit ergeben sich eigentlich nur durch die Überforderung der Pflegekräfte.
Das, was Pflegekräfte, die mit der Einarbeitung betraut sind, mir gesagt haben, ist so, dieses Thema, da wird eine internationale Pflegekraft eingestellt. Und dann ist es jetzt plötzlich meine Aufgabe, dieser Pflegekraft nicht nur zu zeigen, wie funktioniert der Job, sondern Sprache zu üben, kulturelle Regeln zu vermitteln. Und dafür sind die Pflegekräfte gar nicht ausgebildet und wurden auch nicht gefragt, ob sie das möchten, sondern es wurde einfach gesagt, hier, guck mal, mach. Und das führt auch zu einer Überforderung von den Pflegekräften, die mit dieser Aufgabe betraut werden.
Was ich vielleicht auch nochmal interessant finde, ist, dass sich die Befragten mehr internationale MitarbeiterInnen in Führungspositionen gewünscht haben. Das fand ich eigentlich ganz spannend.
Sagt die Radiologin Elif Chan. Ein diverses Führungspersonal würde auch den Blickwinkel verändern.
Ich glaube sozusagen, wenn man selber also privilegiert ist, also dann muss man natürlich sagen, kann diese Person niemals nachfühlen, was ich erlebe. Ja, also das schon. Aber sozusagen, so eine Diskussion hatte ich auch schon mal mit einem Kollegen, der das dann so ganz klar negiert hat, nee, also Diskriminierung würde es also in seinen Augen nicht geben. Da habe ich dann eben gesagt, also ich finde sozusagen, dass wenn er dann keine Diskriminierung erfahren würde, das ja schön für ihn ist und ich mich da sehr freue, aber sozusagen schon die Gehirnleistung erwarte, das zumindest anzuerkennen.
Man müsse anerkennen, dass Rassismus im Gesundheitswesen existiert und dem dann auch entgegenwirken, wenn man langfristig Pflegekräfte aus dem Ausland rekrutieren möchte, sagt auch die interkulturelle Trainerin Grace Lugert-José. Das sei auch Aufgabe der obersten Krankenhausleitung.
Wichtig ist natürlich immer, dass man das richtig moderiert und auch kommuniziert als Leitung. Man nicht von oben nach unten sagt, ich bin hier Leitung und wir gehen damit so um, dass wir einen Zettel an die Wand in jedem Patientenzimmer oder Bewohnerzimmer aufhängen und da steht, Rassismus hat hier keinen Platz, wird nicht toleriert. Das reicht natürlich nicht aus.
Das Wissen. Rassismus im Gesundheitswesen. Diskriminierung von Ärzten und Pflegekräften. Teil 1 von 2. Von Anne Esswein. Sprecherin Isabella Bartdorf. Redaktion Charlotte Grieser und Vera Kern. Regie Günther Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2024. Wer mehr dazu wissen möchte, hier noch ein Hörtipp. Im zweiten Teil dieser Das Wissen-Reihe geht es um Diskriminierungserfahrungen, die Patientinnen und Patienten beim Arzt oder im Krankenhaus machen. Die Folge heißt Rassismus im Gesundheitswesen, Patienten in Gefahr. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.